Liebe Gemeinde, wir haben die Namen derer gehört und in der Stille genannt, die uns vorausgegangen sind in das dunkle Geheimnis des Todes. Wir glauben, dass Jesus Christus dort auch war und dass die Totenwelt seither kein gottferner Ort mehr ist. Aber wir wissen, dass wir unsere Lieben in dieser Welt nicht wiedersehen werden und wir fühlen die Leerstelle. Das ist ein Schmerz, der bleibt. Und er hat sein Recht. Heute geben wir ihm Raum. Es gab Zeiten am Anfang der christlichen Kirche, da dachten die Gläubigen, sie könnten dem Tod vielleicht entrinnen. Wenn sie nur noch eine kleine Weile ausharren, so hofften sie, dann würde Jesus wiederkommen auf den Wolken des Himmels, dann würden zuerst die Verstorbenen auferstehen und danach die Lebenden hinweggerissen werden zu ihm in die Höhe, um alle Zeit bei ihm zu sein. So hat es der Apostel Paulus den Christen in Thessalonich geschrieben, als Antwort auf ihre Frage, ob die Verstorbenen im Nachteil sind gegenüber denen, die seine Wiederkunft miterleben. Das war um das Jahr 50 nach Christus. Ihr könnt euch denken, wie es dann weiterging. Paulus starb. Zusammen mit Petrus, vermutlich in Rom in den 60er Jahren, ebenso starben Jakobus und Johannes und die Apostel der Anfangszeit. Irgendwann waren alle gestorben, die zur ersten Generation der Jesus-Nachfolger gehört hatten. Anfang des zweiten Jahrhunderts stand die Frage im Raum, kommt Jesus noch oder war das nur eine schöne Idee? Die christlichen Glaubensväter und Mütter sind längst begraben, aber vom Reich Gottes keine Spur. In diese Verunsicherung hinein spricht der zweite Petrusbrief, wohl die späteste Schrift im Neuen Testament, und er spricht im Namen und in der Tradition des Apostels, aber aus einer deutlich späteren Perspektive. Wir hören und sehen aus dem dritten Kapitel des Briefes die Verse 3 bis 13. Dies vor allem sollt ihr erkennen. Am Ende der Tage werden Spötter kommen, die ganz ihren eigenen Begierden leben und höhnisch sagen werden, was ist nun mit der Verheißung seines Kommens? Seit die Väter entschlafen sind, bleibt ja alles, wie es ist, von Anbeginn der Schöpfung. Denen, die solches behaupten, ist nämlich verborgen, dass es schon längst einen Himmel gab und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser bestand, aufgrund des göttlichen Wortes und dass durch diese beiden die damalige Welt in den Wasserfluten untergegangen ist. Der jetzige Himmel aber und die jetzige Erde sind durch dasselbe Wort bewahrt worden. Für das Feuer werden sie aufbewahrt auf den Tag des Gerichts und des Verderbens, das die gottlosen Menschen treffen wird. Dies eine aber soll euch nicht verborgen bleiben, meine Geliebten, ein Tag ist beim Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Der Herr zögert nicht, die Verheißung zu erfüllen, wie einige meinen, sondern ist geduldig mit euch. Er will nicht, dass einige zugrunde gehen, sondern vielmehr, dass alle den Weg der Umkehr einschlagen. Der Tag des Herrn aber wird kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel verschwinden mit großem Getöse, die Elemente des Alls werden sich in der Hitze auflösen und die Erde, die Werke, die auf ihr vollbracht wurden, werden zutage kommen. Wenn sich nun dies alles derart auflöst, wie entschlossen müsst ihr dann euer Leben führen, heilig und fromm? Wartet auf den Tag Gottes und beschleunigt seine Ankunft. Seinetwegen wird der Himmel sich auflösen im Feuer und die Elemente des Alls schmelzen in der Hitze. Wir warten aber aufgrund seiner Verheißung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Bedrückende Bilder, aber die gute Nachricht ist, das ausgebliebene Kommen des Herrn hat einen tieferen Sinn. Es ist keine Verspätung aufgrund einer technischen Störung wie bei der Deutschen Bahn, sondern ein Zeichen seiner Geduld mit uns. Er gibt uns Zeit, damit möglichst alle den Weg der Umkehr einschlagen. Darin kann man ein durchsichtiges Manöver sehen, um die Enttäuschung über die ausgebliebene Wiederkunft des Herrn aufzufangen, muss man aber nicht. Ja, Fakt ist, die Geschichte ist weitergegangen und hat Erwartungen enttäuscht. Ostern ist bald 2000 Jahre her. Vielleicht geht es noch einmal so lange weiter oder noch viel länger, wenn wir nicht vor der Zeit uns selbst die Lebensgrundlagen zerstören. Die Sonne hat noch genug Wärme für 5 Milliarden Jahre. Gottes Geduld hat einen Grund. Wir Menschen sind langsam lernende Geschöpfe. Leider. Ich denke, wir brauchen noch eine Weile, bis wir kollektiv den Weg der Umkehr einschlagen. Bis alle begriffen haben, dass es mit Gier und Hass und Umweltzerstörung und Überlegenheitsfantasien keinen Frieden gibt. Bis auch die Spötter so weit sind, dass sie aufhören zu spotten. Bis sie verstehen, dass Gott mit ihnen Geduld hat und dass er auf sie gewartet hat. Anfang und Ende der Welt hängen an Gottes Wort, das glauben wir. Das mögen die Spötter einstweilen noch verspotten und wir können es eben auch einstweilen nur glauben. Durch sein Wort hat Gott die Welt ins Dasein gerufen. Durch sein Wort hat er sie in Noahs Tagen untergehen lassen. Durch sein Wort hält er sie seither am Leben. So lange, wie seine Geduld eben noch währt. So lange, bis alle den Weg der Umkehr eingeschlagen haben, so unwahrscheinlich uns das heute auch vorkommt. Sein Wort, das ist hier der Logos, davon spricht nicht nur Johannes. Es ist das Wort, das Fleisch geworden ist und uns gesagt und gezeigt hat, dass Gott Liebe ist. Es ist Jesus Christus, der Gekreuzigte, der hinabgestiegen ist in das Reich des Todes, dorthin, wo die sind, die wir heute besonders vermissen. Der den Toten Hoffnung gibt und der den Tod besiegt hat. Der auferstanden ist von den Toten und aufgefahren in den Himmel. Dort sitzt er zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Er, das Wort, das erschafft und das scheidet, das Zeitliche vom Ewigen, das Irdische vom Himmlischen und das Verdorbene von der Geistesfrucht. Wir können uns hineinfallen lassen in Gottes Geduld mit uns. Und wir können die Zeit, die er uns schenkt, jeden Tag dankbar aus seiner Hand nehmen. Dankbar und mit Bedacht, denn 5 Milliarden Jahre haben wir nicht, auch nicht 2000. Wenige Jahre sind es, die wir als Einzelne in unseren Körpern zubringen dürfen. Und wir sollten sie mit Bedacht gestalten angesichts der Vergänglichkeit aller Schöpfung. So wie den Tag niemand kennt, an dem Christus kommt, so kennt auch niemand den Tag, an dem er selber gehen muss. Der Tag kommt wie ein Dieb in der Nacht, heißt es. Das ist ein Jesuswort, das hat Paulus auch schon den Thessalonichern in Erinnerung gerufen. Wohl dem, der sein Herz nicht an Dinge hängt, die man stehlen kann. Der bereit ist, sich selbst fortzustehlen mit dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wartet auf den Tag Gottes und beschleunigt seine Ankunft, heißt es im Text. Ja, wie machen wir das? Hier scheint noch die pharisäische Hoffnung hindurch, dass Gottes Reich sofort dann anbricht, wenn Gottes Volk nur einen Tag lang seine Gebote hält. Der Tag Gottes, das ist nichts, wovor wir uns fürchten müssen. Es ist der Tag, an dem alles ans Licht kommt. Die Wohltaten und die Untaten der Menschen aneinander und an der Schöpfung und an sich selber, das ist für viele ein unbehaglicher Gedanke. Vielleicht, weil sie denken, dass dann eine Waage aufgestellt wird, so wie bei den alten Ägyptern. Die glaubten, dass beim Übergang ins Totenreich die guten Taten des Menschen gegen seine schlechten aufgewogen werden und wehe dem, bei dem die Waagschale zum Bösen hin ausschlägt. Wer sich zu Christus hält, muss sich solche Sorgen nicht machen. Er ist unser Fürsprecher, er ist unser Anwalt vor Gericht. Er wirft das ganze Gewicht seiner Barmherzigkeit für uns in die Waagschale. Das Gericht ist für uns nichts Bedrohliches. Ja, können wir das nicht einfach weglassen dann mit dem Gericht? Das ist irgendwie unpopulärer Gedanke. Aber er ist notwendig, wenn wir glauben wollen, dass Gott denen Gerechtigkeit schafft, die auf Erden ermordet, vergewaltigt, versklavt, gefoltert und traumatisiert worden sind, von deren Schicksal nie jemand etwas erfahren hat. Das Gericht ist unverzichtbar, um die zur Rechenschaft zu ziehen, die Menschen Unmenschliches angetan haben, einzelnen oder ganzen Völkern. Im Gericht wird alles offenbar werden, was war. Und alle werden sehen, wie das, was war, im Licht der Liebe Gottes erscheint. Das muss sein und das wird sein und es wird gut sein und jede und jeder von uns wird damit einverstanden sein und zufrieden sein. Wir werden uns selbst und anderen dann nichts mehr vormachen müssen und können. Und ich bin froh und dankbar, dass wir von dem gerichtet werden, der nicht gekommen ist zu verurteilen, sondern zu heilen. Unser Briefabschnitt zitiert den 90. Psalm. Den hören wir öfter bei Beerdigungen. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, heißt es da am Ende. Hier ist es die Stelle, ein Tag ist beim Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Gottes Zeitrechnung ist anders als unsere. Zeit gehört mit zur geschaffenen Welt. Der Schöpfer dieser Welt ist ihr nicht unterworfen. Für Gott ist alle Zeit gleichzeitig. Das können wir nicht einmal denken. Uns, die wir in der Zeit leben, erscheint die Zeit zwischen Himmelfahrt und Christi Wiederkunft lang, vielleicht zu lang. Aus Gottes Perspektive ist sie nur ein Augenblick. Alle Zeit mündet in Gottes Ewigkeit. Daher ist es gut, mitten in der Zeit Gottes Ewigkeit zu suchen und in sie hineinzutauchen. Sie ist schon da, sie ist immer gleichzeitig mit uns. Und es ist gut, das zu erfahren, damit es uns vertraut wird. Das ist die Übung des Glaubens. Eine bessere Vorbereitung für den Tag des Herrn gibt es nicht. Wie sollen wir leben mit dem Wissen, dass der Tag des Herrn kommt? Nicht in Angst und nicht in Gleichgültigkeit der Schöpfung gegenüber. In unserem Text heißt es, wenn sich nun dies alles derart auflöst, wie entschlossen müsst ihr dann euer Leben führen, heilig und fromm. Der Briefschreiber verwendet hier das Wort Anastrophe. Diese Vorsilbe Anna zeigt die Bewegung hinauf, von unten nach oben. Und Strophe heißt Wendung. Das Gegenteil von Anastrophe ist Katastrophe. Katastrophe. Da wendet sich etwas von oben herab gegen uns. Unsere Reaktion auf die kommende Katastrophe ist also Anastrophe, die Hinaufwendung zu Gott. Das Wort steht im Plural und hat noch ein Heilig dabei. Also wörtlich heißt es heilige Hinaufwendungen. Ist kein gutes Deutsch, aber ist gut, das zu verstehen. Und als zweites ist Eusebeia gefordert. Das übersetzen viele Bibelübersetzungen mit so altbackenen Worten wie fromm oder gottselig. Andere schreiben ein Leben führen, das Gott gefällt. Vielleicht ist das einfacher zu verstehen. Solche Menschen braucht also unsere Welt heute, die nicht den Kopf in den Sand stecken oder die zynisch werden, sondern die sich immer wieder auf Gott hin ausrichten und die tun, was ihm gefällt. Was ihm gefällt, das kann man an Jesus ablesen. Jesus hat sich den Schwachen seiner Gesellschaft zugewendet, den Armen, den Sündern, den Kranken, den Verrückten, den Kindern, den Frauen. Mit ihnen hat er den Anbruch von Gottes Reich gefeiert, mit ausgelassenen Mahlzeiten. Wir haben uns das abgeschaut hier in der Gemeinde und veranstalten ab und zu solche Mahlzeiten. Für uns als Gemeinde, aber auch für diese Menschen. Wir wollen Hoffnungsträger und Freudenboten sein in einer Welt, die von einer Katastrophe in die nächste taumelt. Wir wollen Anastrophe leben, Hinaufwendung zu Gott. Und das trotz aller eigener Betroffenheit von diesen Katastrophen und vom Tod geliebter Menschen und von der Hinfälligkeit unserer eigenen körperlichen Existenz. Das sollen oder müssen, wie es sogar im Text heißt, ist nicht als eine Forderung gemeint, dass wir alle unsere Kräfte dafür mobilisieren müssen. Es ist mehr eine Erinnerung, dass wir dem Raum geben, dass unser Leben zu einem Christenleben macht. Gottes Geist und seine Liebe. Unsere Welt braucht Menschen, die davon erfüllt sind und die nicht ständig um sich selber kreisen. Wir werden von Gottes Geist und seiner Liebe erfüllt, wenn wir dieses Anastrophe praktizieren, wenn wir uns hinaufwenden zu ihm, wenn wir zur Tankstelle kommen, wenn wir den anrufen, der gerne seinen Geist gibt, allen, die darum bitten. Wir werden erfüllt durch gemeinsame Gottesdienste wie diesen und durch Hören und Lesen der Worte und Taten Jesu und seiner Nachfolger, der ersten und der späteren und der heutigen. Durch fröhliche Gemeinschaft und durch einsame Stille. Alles, was unser Herz hinaufwendet zu Gott, lässt uns erfüllt werden mit seinem Geist und mit seiner Liebe. Das kann auch die Zuwendung zu einem Geschöpf Gottes sein. Wenn wir nur eine Pflanze gießen und merken, wie wieder Leben in sie hereinkommt und sie prall wird, dann ist das schon Hinwendung zu einem Geschöpf Gottes. Wenn wir einem Tier etwas Gutes tun, wenn wir einem Mensch etwas Freundlichkeit schenken, wir könnten das bestimmt noch öfter tun, als wir es tun. Und ja, wenn wir nicht die sind, die gut reden können, dann können wir Menschen auch etwas geben, eine Geste oder etwas schenken. Zum Lesen zum Beispiel. Da hinten gibt es zwei Dinge, von denen wird Lars nachher etwas sagen. Wir sind das Licht der Welt, das von Christus entzündet ist, der von sich gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Wir sind das Salz der Erde. Wir sorgen für die richtige Würze und verhindern vorzeitiges Verderben. Das ist unser Auftrag in dieser Welt, die von Katastrophen geplagt ist. Seid ihr dabei? Amen.